Weißt du, dass du unheimliches Glück hast, dass du heute Morgen hier sitzen darfst? Ist dir das bewusst? Jetzt fragst du dich ja, was meint er wohl damit? Ich habe kürzlich gelesen, es gibt ja immer jedes Jahr so einen Glücksatlas, das hast du hier bestimmt schon viele Male gehört. Auch im Jahr 2020 gibt es einen Glücksatlas und der besagt, dass die glücklichsten Menschen in Deutschland in Schleswig-Holstein wohnen. Ja, das heißt, also trotz Corona sind hier die Menschen glücklich. Ja? Also Kritiker sagen, es gibt ja auch hier nicht viel, um unglücklich zu sein. Hier gibt es ja außer Deichen und Schafen nichts. Ne? Da ist also nicht viel. Das halte ich für ein Gerücht. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, glücklich zu sein. Und wegen der schönen Landschaft vielleicht, wegen der guten Luft. Gibt Gründe, glücklich zu sein, wegen dem Meer, wegen der Schafe, eben wegen den Deichen und so weiter und so fort. Und all das trotz Corona. Trotz Corona. Und deswegen kannst du dich auch glücklich schätzen, heute Morgen hier zu sein, hier in Nordfriesland, in diesem Gottesdienst zu sein. Du gehörst zu den glücklichen Menschen in unserem Land. Jemand, der vor vielen hundert Jahren etwas dazu gesagt hat, war der Physiker und Mathematiker Blaise Pascal. Der lebte um 1620 herum. Und er sagte Folgendes. Er sagte, das Glück ist nicht außer uns, also außerhalb von uns. Das Glück ist nicht außer uns und nicht in uns, sondern in Gott. Und wenn wir Gott gefunden haben, ist es überall. Und ich dachte, wow, das ist gut, das ist wahr. Gott hat nichts zu tun, oder unser Glück hat nichts zu tun mit äußeren Umständen, nicht so sehr. Es gibt manchmal auch negative Umstände, die uns unglücklich machen. Aber nicht in erster Linie hat unser Glück mit äußeren Dingen zu tun. Und nicht in erster Linie hat unser Glück damit zu tun, ob innerlich bei uns alles stimmt, sondern damit, dass wir Gott gefunden haben. Dass wir das erleben, was wir gerade gesungen haben. Dass Gott unsere Nöte beseitigt, dass Gott unserer Angst begegnet. Dass wir ihm begegnen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und dass uns das in letzter Konsequenz glücklich macht. Und insofern hat Glück auch nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob du nun in Schleswig-Holstein oder in Bayern oder sonst irgendwo wohnst, sondern mit der Frage, lebt Christus in meinem Herzen? Habe ich eine Beziehung zu Gott oder nicht? Und jemand, der auch etwas dazu gesagt hat, ist der Psalmist und Dichter und Poet Asaf. Den finden wir in der Bibel. Das war ein Mann, der war eingeteilt zum Lobpreis Gottes und er hat einige von den Psalmen geschrieben. Und er war ein Mann, der genau dazu etwas gesagt hat und der genau diese Dinge, die notwendig sind, erlebt hat. Und ich möchte euch nur einen einzigen Vers heute vorlesen, der mich immer wieder so in diesem Zusammenhang bewegt. Asaf hat gesagt im Psalm 73, Vers 28, ich empfehle dir mal den ganzen Psalm zu lesen, Psalm 73, Vers 28, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Asaf schreibt das aus einer bestimmten Haltung heraus. Er schreibt zuerst darüber, dass er manchmal frustriert war, weil er gesehen hat, wie Menschen, die Gott nicht nachfolgen, die Gott nicht kennen, dass es ihnen trotzdem gut geht, dass sie gesund sind und so weiter, dass sie Gott sogar fluchen, Gott ablehnen und trotzdem geht es ihnen gut. Und darüber war er frustriert. Und er sagte, er hat das überhaupt Zweck, Gott nachzufolgen? Hat das überhaupt Zweck, sein Herz reinzuhalten? Und seine Quintessenz, der Schluss dieses Psalms, ist dieser Vers, er sagt, nein, für mich ist die Nähe Gottes beglückend. Das ist mein Glück, das macht das Glück meines Lebens aus. Für mich ist Gottes Nähe beglückend. Und vielleicht sagst du jetzt hier oder auch zu Hause vor dem Bildschirm, vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist ja schön für Asaf, dass das für ihn beglückend ist, aber was hat das mit mir zu tun? Ich erfahre die Nähe Gottes gar nicht und ja, wie soll das überhaupt gehen? Manche Leute sagen auch, ja, man kann Gott doch gar nicht erfahren oder erleben. Gott ist doch irgendwo da hinten, irgendwo im Weltall oder sonst wo und ich bin hier unten auf der Erde. Wie sollte ich denn Gott erleben können? Wie sollte ich ihn denn erfahren können? Geschweige denn das als beglückend empfinden können. Dieser Vers, das, was Asaf hier sagt, hat er aus einer bestimmten Perspektive herausgeschrieben. Das müssen wir verstehen und das ist so wichtig. Für ihn war die Nähe Gottes beglückend, weil er Gott kannte und weil er eine Beziehung zu ihm hatte. Das ist der ganze Dreh- und Angelpunkt. Das, was auch Blaise Pascal sagte, die Beziehung zu Gott, die macht es möglich, die Nähe Gottes als beglückend zu empfinden. Und es ist für jeden Menschen möglich und ich glaube auch der Plan Gottes für jeden Menschen, dass wir ihn kennenlernen. Johannes Evangelium wird uns gesagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn Jesus gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der Plan Gottes, Gemeinschaft mit ihm, zusammen zu sein mit ihm und dieses Glück seiner Nähe zu erleben. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du die beglückende Nähe Gottes erleben möchtest, wenn du das erleben möchtest, was Asaf hier geschrieben hat, was Blaise Pascal gesagt hat, dann lass dich auf Jesus Christus ein. Dann lass dich auf diesen Jesus ein. Dann glaube an ihn, dann empfange ewiges Leben. Empfange Vergebung deiner Sünden durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi. Und in dem Augenblick, in dem du die Entscheidung für Jesus triffst, bekommst du Zugang zu diesem Gott. Bekommst du Zugang zu diesem Gott, der uns Glück schenkt, der uns innerlich frei macht, der uns segnet und der möchte, dass es uns in unserem Leben gut geht. Und dann können wir ihn erleben. Das ist so die Grundvoraussetzung, der erste Schritt. Und ich weiß, dass, denke, die allermeisten von euch hier in diesem Raum diesen Schritt bereits gegangen sind und sagen können, ja, das stimmt, das ist das Wichtigste im Leben. Aber vielleicht sagst du auch, ja, ich habe mein Leben Jesus gegeben, das habe ich gemacht und ich bin ein Kind Gottes geworden, ich glaube an Christus, aber die Nähe Gottes ist trotzdem für mich nicht beglückend, sondern eher bedrückend. Also, dann ist die Frage ja, woher kommt das? Und es kann wirklich sein, dass wir die Nähe Gottes manchmal nicht so empfinden, wie wir das gerade hier gelesen haben. Sicherlich gibt es manchmal Lebensumstände, die uns bedrücken, die uns traurig machen, Dinge, die uns die Freude rauben wollen. Aber ich glaube, dass generell gilt, dass Gott uns nicht dazu erlöst hat, dass wir in der Beziehung zu ihm traurig, ängstlich, bedrückt oder unsicher sein sollen, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist auch kein frommer Wunsch oder eine hypothetische Feststellung, ja schön wäre es, Gott zu begegnen und irgendwie etwas von ihm zu empfangen, sondern das soll nach dem Zeugnis des Neuen Testaments das normale Erleben eines jeden Christen sein. Die Gegenwart Gottes zu erleben, erstens und zweitens sie als beglückend, als befreiend, als schön zu erleben. Ich weiß aber, das weiß ich aus der Seelsorge und aus vielen Gesprächen, mit Brüdern und Schwestern, dass es bei manchen Christen nicht so ist. Und das bewegt mich immer so und das macht mich manchmal auch traurig. Und ich frage mich ja, welche Gründe hat das wohl? Und ich glaube, dass vieles davon mit unseren Erfahrungen zusammenhängt, die wir mit unseren irdischen Vätern oder Eltern gemacht haben und die wir oftmals unbewusst auch auf Gott projizieren. Bestimmte Gedanken, Vorstellungen, Ideen, Erfahrungen, die wir haben, die wir einfach so unreflektiert übernehmen und die auch mit unserem Glauben an Christus nicht einfach so weg sind, sondern die sich immer so ein Stück weit hineintragen in unser Leben, auch als Christen. Und dann leben wir unbewusst, oftmals unbewusst, mit einem schiefen, mit einem verzerrten Bild von Gott dem Vater. Und das möchte Gott der Vater nicht. Er möchte nicht, dass wir mit einem Bild von ihm leben, das nicht der Realität, nicht der Wahrheit entspricht. Und es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Gott. Manche Christen leben so in diesem Zwang, dass sie Angst haben, dass sie sagen, ja, wenn ich was falsch gemacht habe oder gesündigt habe oder so, dann muss ich von Gott bestraft werden. Dann werde ich bestraft. Ich muss meine Schuld bezahlen und so weiter. Das ist so dieses Bild von dem strafenden Gott. Das ist so wie in der Schule, ne? So bei der Klassenarbeit kennst du bestimmt auch, ja. So, auweia, du sitzt da, du schreibst und am Ende kriegst du das Heft auf den Tisch geknallt, ja. Und dann zu viele Fehler gemacht, leider 5, ne? Immer mit dieser roten Tinte. Das tut so richtig weh, ja. Also, so, und dann gibt's zu Hause auch noch Ärger, ja. Vater oder Mutter stehen dann hinter dir und hauen dir das Klassenarbeitsheft noch um die Ohren, ja. Das so richtig klatscht, so. Und manchmal haben wir so ein Bild von Gott. Dass Gott darauf wartet und in unser Heft guckt und sagt, nein, leider zu viele Fehler, paff. Das ist nicht das Wesen, das ist nicht der Charakter Gottes. Kann mich noch gut daran erinnern, das ist wirklich so, als ob es heute, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, daran seht ihr, wie eindrücklich das war. Ich hatte in der Schule Latein, ja, auf dem Gymnasium hatte ich Latein. Das ist ungefähr 45 Jahre her. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wie kann das sein, dass der schon vor 45 Jahren Latein gelernt hat? Wie alt ist der eigentlich? Das überlasse ich jetzt deiner Fantasie. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten Latein bei unserem Rektor. Und das war ein strenger Mann. Ja, das war also so richtig, wie man sich das vorstellt. So mit, der kam immer mit Anzug und Krawatte und ne, wie so ein Lateinlehrer mit Brille und so ein bisschen so wuschelige Haare und so weiter. Und der war streng. Der war richtig streng. Ich weiß noch, wie ich mal saß in meiner Schulbank und ich habe da so mit den Armen auf dem Tisch gesessen und dann habe ich so ganz dezent so auf die Uhr geguckt. Also nicht so, ne, sondern nur so. Und er hat das gesehen, hat gesagt, ist dir langweilig? Kannst gleich übersetzen. Ja? Weißt du, so war der drauf. Und dann, die Lateinarbeiten, das war immer schwierig. Ja? Und dann kam der Tag des Lateintests, des berühmten Lateintests. Also da hast du einen Zettel bekommen, da standen 30 Vokabeln drauf und du musstest die grammatische Form bestimmen und du musstest das Wort übersetzen. Also Kasus, Numerus, Genus und die Übersetzung. Das heißt, du konntest pro Vokabel 4 Fehler machen. Ne? Und das heißt, bei 30 Vokabeln konntest du also eine ganze Menge Fehler machen. Und das war so schwer, weil die zum Teil absolut identisch waren. Und wir saßen alle davor und waren total verzweifelt. Und der beste Schüler in diesem Lateintest, der beste Schüler hatte 36 Fehler. Und ich hatte irgendwas um die 48 oder so und war dann im Mittelfeld. Also, und das war total bedrückend. Und manchmal denken wir ja, Gott ist genauso, der gibt uns irgendwelche Aufgaben, unlösbaren Dinge und dann sitzen wir da und dann wird das angestrichen und Fehler und noch einer und noch einer und noch einer und dann kriegst du das Ding um die Ohren gehauen. Gott, das ist kein biblisches Gottesbild. Das ist nicht der Gott, dem wir dienen. Die Strafe für unsere Schuld und für unser Versagen liegt auf Jesus. Er hat dafür bezahlt. Dem Anspruch Gottes ist Genüge getan durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wenn du das stellvertretende Opfer Jesu für dich in Anspruch genommen hast, dann ist dir vergeben, dann stehst du richtig vor Gott. Dann ist er deine Gerechtigkeit. Christus ist deine Gerechtigkeit. Jesaja sagt es uns, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Christus hat die Klassenarbeit in die Tasche gesteckt, wenn du so willst. Musst du nicht mehr machen. Ja, das stimmt. Manche sagen dann, aber ich muss doch wenigstens ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich gesündigt habe. Nein, wenn du gesündigt hast, musst du deine Sünde bekennen. Mehr nicht. Du musst deine Sünde bekennen, damit sie dir vergeben werden kann und dann zulassen, dass Gott dich von aller Ungerechtigkeit reinigt und dich wiederherstellt, so wie es im ersten Johannesbrief geschrieben steht. Und das ist für unseren Verstand und für unsere menschliche, manchmal fleischliche Natur demütigend, weil das ganz und gar auf Gnade basiert. Weil Jesus sagt, guck mal, ich habe alles für dich getan, nimm das und geh damit und du musst nichts tun, du musst nichts leisten. Das fällt uns manchmal schwer. Und dann verhärtet sich so ein Gottesbild. Dann bleibt das oftmals lange in unserem Leben bestehen. Wir kommen nicht in diese Freiheit hinein. Gott hat seinen Sohn Jesus nicht gesandt, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu vergeben und damit wir in der Beziehung zu ihm leben können. Manche Christen kommen auf die Idee, dass es Gott vielleicht auch gar nicht interessiert, wie es ihnen geht. Hast du vielleicht auch schon mal so insgeheim gedacht? So, und vielleicht steckst du selber jetzt gerade in einer schwierigen Situation. Vielleicht erlebst du, dass das Corona bestimmte Dinge in deinem Leben noch verstärkt haben, deine Einsamkeit verstärkt haben, deine Zwänge, die du vielleicht ohnehin schon irgendwo gehabt hast, nochmal verstärkt haben. Vielleicht brauchst du dringend ein Reden oder Eingreifen Gottes und irgendwie passiert nichts. Und da kann man sehr schnell auf die Idee kommen und denken, vielleicht ist Gott das irgendwie gleichgültig, vielleicht ist ihm das egal und du fühlst dich dann schnell so wie Hiob. Ja? Wenn du mal das Buch Hiob durchliest, da findest du seitenweise diese Beschreibung. Er sagt an einer Stelle, siehe, Gott geht an mir vorüber, ich sehe ihn nicht, er zieht vorbei und ich bemerke ihn nicht. Er rafft dahin, wer will ihm wehren, wer kann zu ihm sagen, hey, was tust du? Manchmal fühlen wir uns auch so. Gott zieht irgendwie an uns vorbei, ich stehe hier und Gott ist schon längst ganz woanders und es kümmert ihn nicht. Allerdings muss ich auch sagen, dass diese Annahme Hiobs ja falsch ist. Ne? Wenn du zu dem Schluss des Buches kommst, da liest du von dem Reden Gottes und Gott rückt Hiob und auch die Freunde wieder zurecht und sagt ihnen, wie es wirklich ist und welchen Charakter er in Wirklichkeit hat. Und das ist ganz anders als das, was Hiob vermutet hat. Gott ist nicht gleichgültig, sondern er begegnet uns voller Liebe und voller Zuwendung. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, in den Versen 6 und 7, da steht etwas darüber. Da heißt es, denk doch einmal an die Spatzen. Und das finde ich gut. Ja, wir haben bei uns im Innenhof haben wir so ein Vogelhäuschen aufgestellt und da tun wir immer Vogelfutter rein. Jetzt nicht mehr so, jetzt kommt ja der Sommer und so, aber gerade so, wenn es kühler ist, machen wir das gerne und dann beobachten wir manchmal einfach so, stehen wir am Küchenfenster und beobachten die Vögel. Und da sind ganz viele Vögel, da sind, ich weiß nicht, Meisen und Spatzen und Rotkehlchen und ein Dompfaffpärchen haben wir gesehen und Amseln und Tauben und was nicht alles. Und die tummeln sich da alle so um dieses Vogelhäuschen herum. Und dann denke ich manchmal an diesen Bibelvers, wo das dann heißt, hey, denk doch mal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht mehr als 2 Groschen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Bei einigen ging das schneller, bei anderen hat es ein bisschen länger gedauert, aber all unsere Haare auf unserem Kopf sind gezählt. Das Schöne ist, Gott macht das nicht aus statistischen Gründen. Ne? Er macht das nicht und sagt so, ja, bei 1.245.367 meiner Kinder liegt die mittlere Anzahl der Haare zwischen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Haare normalerweise ein Mensch hat, zwischen, keine Ahnung, 350.000 bis 450.000. Gott macht das nicht aus statistischen Gründen, sondern er macht das, weil er dich liebt. Er macht das, weil er dich kennt, weil er dich sieht, weil er sich um dich kümmern möchte. Alle eure Haare auf dem Kopf sind gezählt. Seid darum ohne Furcht. Seid ohne Furcht, sagt Gott. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Viel mehr wert, viel mehr wert. Gott sieht dich. Gott kennt dich. Gott kümmert sich um dich. Gott ist nicht abwesend. Ja, es stimmt, er handelt nicht immer so, wie wir uns das wünschen oder vorstellen. Wir haben ja immer so unsere Vorstellung, Gott, jetzt könntest du aber mal dies oder das machen. Oder ne, ich habe mir gedacht, dass du jetzt dieses oder das tun würdest, aber nun habe ich das ganz anders. Hey, am Ende hat Gott die Dinge in der Hand und meistens sehen wir in der Rückschau, dass es gut war, wie Gott gehandelt hat. Und dass wir uns auf seine Weisheit und seine Liebe und seine Fürsorge verlassen können. Er handelt nicht immer so, wie wir das erwarten, aber er ist da. Ich habe mal im Krankenhaus, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, im Krankenhaus, wo unser Karl operiert worden ist, da hing in dem Mutterzimmer oben an der Wand so ein handgemaltes Schild, so ein handgemalter Zettel. Und da stand drauf, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Und das finde ich immer so, das ist auch so der Charakter und das Wesen Gottes. Gott ist mit dir noch nicht am Ende. Und wenn du jetzt leidest, wenn du jetzt hier sitzt oder zuhörst oder zuschaust, du leidest, du bist krank, vielleicht bist du einsam, depressiv, du hast Mangel, dann sagt Gott zu dir, das ist noch nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Dein Ende wird nicht von Umständen bestimmt. Dein Ende wird nicht von Corona bestimmt. Dein Ende wird nicht von anderen Menschen bestimmt. Dein Ende wird schon gar nicht vom Teufel bestimmt, der das Leben hasst, sondern dein Ende wird von Gott bestimmt. Und am Ende wird bei Gott alles gut, weil Gott da ist, weil er dich in seiner Hand hält, weil die Haare auf deinem Kopf gezählt sind und weil er sagt, du bist wertvoll. Du bist wertvoll, ich habe meinen Sohn Jesus für dich gegeben. Glaube mir, vertraue mir, ich gehe mit dir. Das ist so gut, das zu wissen. Es gibt Christen, die denken, dass Gott unzufrieden ist mit ihnen. Also wenn er schon nicht abwesend ist oder strafend ist, dann ist er vielleicht doch zumindest irgendwie unzufrieden mit mir. Ich kenne vielleicht auch einige von euch. Sie denken, dass sie für Gott Dinge tun müssen, Leistung bringen müssen, aus Angst, dass Gott sie sonst nicht liebt. So, wenn ich nicht dieses oder jenes tue, dann stehe ich nicht richtig vor Gott. Wenn ich nicht so und so lange bete, dann ist Gott unzufrieden mit mir. Wenn ich nicht so und so viel in der Bibel lese, dann kann Gott mich nicht ansehen. Wenn ich nicht genug glaube, ist Gott nicht zufrieden mit mir. Wenn ich nicht genug tue oder nicht genug gebe, dann kann Gott mich nicht lieben, so wie ich mir das wünschen würde. Ja, Gott möchte all das. Gott möchte, dass wir beten. Er möchte, dass wir in seinem Wort lesen. Er möchte, dass wir geben. Er möchte, dass wir für ihn handeln, dass wir etwas für ihn tun. Er möchte nicht, dass wir auf dem geistlichen Sofa sitzen bleiben und uns ausruhen. Ganz klar. Aber weißt du, wenn wir das tun, weil wir Gott irgendwie zufriedenstellen wollen oder Gott besänftigen wollen, dann wird es uns nichts nützen. Das ist kein neutestamentliches Gottesbild. Das ist überhaupt kein richtiges Gottesbild, weder im Neuen noch im Alten Testament. Wir müssen Gott nicht wie eine heidnische Gottheit besänftigen durch irgendwelche Opfer und seien sie noch so fromm. Gott ist zufrieden mit dir. Weißt du, wenn wir Gott auf irgendeine Weise zufriedenstellen könnten durch das, was wir tun, wenn wir irgendwie dafür sorgen könnten, dass Gott uns liebt oder mehr liebt, als er ohnehin schon tut, dann wäre Christus umsonst auf diese Erde gekommen. Dann wäre Christus umsonst gestorben. Dann hätte Christus nicht kommen können. Wenn wir es selber hätten tun können, hätte er auch bei seinem Vater im Himmel bleiben können. Wäre das nicht notwendig gewesen. Titus sagt uns etwas dazu. Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Da ist das so ganz klar und deutlich beschrieben. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns errettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Und das ist eine gute Botschaft. Gott hat alles getan, indem er seinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hat. Und wir empfangen seine Gnade und seine Liebe. Und Gott ist nicht unzufrieden mit dir oder erwartet Dinge von dir, die über dein Vermögen, über das, was du tun kannst, hinausgehen. Auf gar keinen Fall. Weißt du, die Folgen solcher falschen Gottesbilder oder das Problem solcher Gottesbilder ist, dass sie uns letztendlich davon abhalten, in die Nähe Gottes zu kommen, ihn zu suchen und diese Freiheit und Freude, dieses Glück vor ihm zu erleben. Wir suchen dann die Nähe Gottes erst gar nicht, weil er uns eigentlich unangenehm ist. Du möchtest nicht mit jemandem zusammen sein, der darauf wartet, deinen letzten Fehler noch aus der Ecke hervorzukramen und dir eine überzubraten. Mit so jemandem möchtest du nicht zusammen sein. Ich wollte keine Zeit mit meinem Lateinlehrer verbringen, verstehst du? Und bei uns Christen ist es genauso. Wir wollen nicht einem Gott dienen, der darauf wartet, bis wir einen Fehler begehen. Wir wollen nicht einem Gott dienen, der gar nicht da ist, dem wir gleichgültig sind, der an uns vorbeigeht, ohne uns überhaupt nur einmal anzuschauen. So jemanden wollen wir nicht und so jemanden brauchen wir auch nicht. Aber das ist kein unausweichliches Schicksal. Weißt du, der Vater möchte dich mit seiner Gegenwart beglücken und er hilft uns auch, Hindernisse zu überwinden. Und wenn du mich fragst, ja, was soll ich denn tun, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, überprüfe doch mal, welches Bild du von Gott hast. Das ist gut, das immer mal wieder so zu tun. Manchmal schleichen sich ja auch so bestimmte Gedanken wieder ein und auch durch bestimmte Lebensumstände und so weiter kann man zu bestimmten Gottesbildern, ich sag mal, zurückkehren. Deswegen ist es gut, ab und zu mal zu schauen, so einen kleinen Check-up zu machen und zu sagen, hey, wie sehe ich Gott eigentlich? Was denke ich überhaupt von Gott? Ist er für mich ein liebevoller, anwesender Vater, der mich glücklich macht? Oder ist er vielleicht doch der Gott, der irgendwo weit weg sitzt und den ich besser in Ruhe lassen sollte? Überprüfe, welches Bild du von Gott hast. Hast du Angst, dass Gott dich strafen könnte? Befürchtest du, dass du Gott egal bist? Hast du Sorge, dass Gott unzufrieden ist mit dir? Bring das im Gebet vor Gott und lass dir vom Heiligen Geist eine Offenbarung über das Vaterherz Gottes geben. Ich glaube, das möchte er zu jeder Zeit tun, das möchte er immer wieder tun. Und niemand von uns ist an so einem Punkt, wo er sagen kann, ja, ich habe Gott ganz und gar ergriffen und verstanden, wie er ist und so. Es gibt immer noch Luft nach oben. Wir können immer noch mehr Offenbarung und immer noch mehr so von diesem Gottesbild in uns aufnehmen. Und nimm dir einfach die Zeit, vor Gott zu sein und zu fragen, Herr, wie ist das eigentlich mit uns und wie sehe ich dich eigentlich? Und dann geh das an und verändere das. Lass zu, dass das Wort Gottes dich verändert, dass das Wort Gottes dir ein Gottesbild vermittelt, was dem entspricht, wie Gott wirklich ist. Und dann kommst du zu den weiteren Teilen dieses Verses hier aus Psalm 73, wo Asaf sagt, mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Wenn die Nähe Gottes für dich beglückend ist, wenn du Gott vertrauen kannst, dann kannst du auch dein Vertrauen für deine Lebensbereiche, für dein alltägliches Leben auf den Herrn setzen. Einfach weil du Gott kennengelernt hast, weil du weißt, wie er ist, weil du keine Angst mehr vor ihm haben musst. Und dann kannst du auch das tun, was er weiter sagte, alle deine Taten will ich erzählen. Das ist dann die logische Folge davon. Wenn du die Gegenwart Gottes als beglückend und befreiend erlebt und erfahren hast, dann wird es wie selbstverständlich aus dir heraus sprudeln, von der Güte Gottes zu erzählen. Das wollen wir in diesem Monat Mai tun. Wir wollen Menschen davon erzählen, wie wir Gott erfahren und erlebt haben und dass Gott ein guter Gott ist und dass es gut ist, mit ihm zusammen zu sein, dass es gut ist, sich ganz und gar auf ihn einzulassen, dass es gut ist, ihm nachzufolgen, weil er einen perfekten Plan für unser Leben hat, der uns in letzter Konsequenz glücklich macht und zufrieden macht und frei macht. Wir erzählen von dem Guten, das Gott in unserem Leben getan hat. Das ist authentisch und das werden uns die Menschen glauben. Sie werden uns das nicht glauben, wenn wir von einem fernen Gott sprechen, von einem strafenden, von einem gleichgültigen Gott, sondern sie werden das suchen, sie werden das haben wollen, wenn wir davon berichten, dass Gott das Glück unseres Lebens ist. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten.